Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Um biblische Apologetik deshalb richtig verstehen zu können, ist es von äußerster Wichtigkeit, dass wir uns ein richtiges Bild vom Menschen machen. Wir haben einmal gehört vom Verstand des Menschen, dass er uns gegeben ist, dass wir bestimmte Dinge schon begreifen können, aber dass dieser Verstand selbst von sich aus und unabhängig von Gottes Denken nichts Gutes und nichts Eigenständiges und keine Wahrheit hervorbringen kann. Ich möchte jetzt deshalb, weitergehend, dass wir das biblische Menschenbild uns ansehen in der Beziehung zu dieser Apologetik. Okay? Wie ist das biblische Menschenbild, das Bild vom Menschen in der Beziehung zur Apologetik? Zuerst müssen wir erkennen, dass die Sünde das ganze Wesen des Menschen beeinflusst hat. Die Sünde hat das Wesen und zwar nicht nur beeinflusst, sondern erheblich beeinflusst. Äußerst entscheidend. Wir stellen uns die Frage, wie sündig ist der Sünder? Oder wie schwer wiegt unsere Sünde? Nun, das Ausmaß der Sünde ist groß und weit umfassend. Nicht nur in einem geografischen Sinn, dass es überall auf der Welt vertreten ist, sondern auch im Leben eines jeden einzelnen Menschen. Die Sünde beeinflusst das gesamte Wesen des Menschen. Erstens, sie beeinflusst die Seele bzw. den Geist des Menschen. Ich kann nicht darauf eingehen, aber wir glauben an die Zweiteilung des Menschen, Seele und Geist. Nicht direkt als Synonyme, aber es fällt schwer, von der Bibel her zu beweisen, wo diese unterschiedlich tatsächlich sind. Wir glauben an die Zweiteilung zwischen Seele und Geist einmal auf der einen Seite und der Körper des Menschen. Also, aber da möchte ich nicht drauf eingehen. Also die Seele, der Geist des Menschen ist beeinflusst in seinem Wesen. Seit Adam und Eva sind der Geist und die Seele des Menschen von Gott getrennt. Das heißt, tot. Tot. Ja? Er kann Gott weder sehen, noch hören oder verstehen. In 1. Mose lesen wir, dass Gott gewarnt hat davor. Er sagt in 1. Mose 2, Vers 17, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wisst ihr was? Sind Adam und Eva gestorben an dem Tag, an dem sie davon gegessen haben? Nein, sie sind auf der einen Seite 930 Jahre geworden, aber sie sind gestorben. Sie sind geistlich gestorben. Deshalb mussten sie sofort von Gott getrennt werden und aus dem Garten entfernt werden. An dem Tag, sagt er, an dem ihr davon essen werdet, sind sie geistlich tot gewesen. Sie hatten keinerlei Rezeptoren, keinerlei Empfänger für die geistlichen Wahrheiten. Sie mussten zunächst wieder erweckt werden von dem geistlichen Tod. Epheser 2 spricht davon, dass wir einst alle, zu den Ephesern sagt Paulus das, und auch euch hat er auferweckt, die ihr was wart, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Es ist eine Tatsache, dass wir als Sünder auf diese Welt kommen. Seit Adam und Eva sind wir geistliche Totgeburten. Wir kommen auf diese Welt und sind geistig tot. Und wenn wir uns das vor Augen malen, dass der Mensch geistlich tot ist, das hat große Konsequenzen. Er versteht überhaupt nichts von geistlichen Wahrheiten. Er kann das nicht wahrnehmen. Das Wort vom Kreuz ist ihm eine Torheit. Das ist absoluter Quatsch, wenn wir davon erzählen, Jesus ist gestorben. Es sei denn was. Der Geist Gottes schließt es ihn auf und Gott schließt ihm das durch den Geist auf. Aber sonst ist es ihm eine absolute Torheit. Ich war mehrere Jahre Rettungssanitäter auf dem Alaska Highway in Kanada und ich bin zu Toten gekommen. Ja. Wisst ihr was? Diese Toten konnten nicht mehr reagieren. Ich konnte mit diesen Leuten reden und sie ansprechen. Und das tut man anfänglich, dass man mit den Leuten spricht oder sie anspricht und die vitalen Zeichen sucht und ob es noch irgendwelches Leben gibt. Aber die Toten antworten nicht. Und so geistlich tot sind wir alle eins gewesen, sagt Paulus. Und das müssen wir wissen. Die Sünde beeinflusst das gesamte Wesen des Menschen. Zweitens, das Herz des Menschen ist durch und durch verdorben. 1. Mose 6, Vers 5. Jahwe sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinn der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Nun mögt ihr meinen, das hat sich nach der Sintflut geändert. Gleich zu Beginn stellt Gott uns vor Gottes Wort die Tiefe und die Breite dieser menschlichen Verdorbenheit klar vor Augen. Einen schwerwiegenderen Gerichtsspruch gegen das menschliche Herz kann man sich wohl kaum vorstellen. Auch später sagt es dann 1. Mose 8, Vers 21. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch und Jahwe sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinn des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Tatsache ist, die Sünde wohnt im Herzen des Menschen und hat das menschliche Herz erheblich beeinflusst. Jeremia sagt so einmal in Jeremia 17, Vers 9, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Und wer sein eigenes Leben kennt, der weiß, wie trügerisch das Herz noch ist, nachdem wir sogar wiedergeboren sind. Wie leicht wir uns selbst verführen, wie wir immer noch anfällig sind, obwohl wir nicht mehr unter der Macht der Sünde stehen, sind wir anfällig für die Sünde, weil dieses Herz trügerisch ist. Obwohl der Verstand ein Teil der Ebenbildlichkeit Gottes ist, den er in den Menschen gelegt hat, ist das dritte. So ist der Verstand des Menschen doch durch die Sünde erheblich beeinflusst worden. Okay, wir haben zu Anfang gesagt, der Verstand des Menschen ist gegeben, als wir sind in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen, aber durch die Sünde ist der Verstand erheblich beeinflusst worden. Ich sage es nochmal, 1. Korinther 18, 1, Vers 18 bis 21. Das Wort von Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Wortstreiter dessen Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zu Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Später im zweiten Kapitel, Vers 14, sagt er dann, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Deshalb ist es, meine Lieben, so entscheidend, dass wir in die Evangelisation, in die Verteidigungsrede immer wieder das, die Waffe Gottes, die er uns gegeben hat, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes einsetzen in der Verteidigung und vom Wort her argumentieren. Ein Kommentator äußerte sich einmal folgendermaßen, das war Hendrickson. Er sagte, die Sinnlosigkeit, die den heidnischen Verstand charakterisiert, ist ein Resultat eines verdunkelten Verstandes und die Folge der Entfremdung des von Gott gegebenen Lebens. Diese Dunkelheit ist viel schlimmer als jede Art von physischer Blindheit. Der Mensch, der physisch blind ist, weiß um seine Blindheit und gesteht sie auch ein. Der geistlich und moralisch blinde Mensch ist hingegen so in der Dunkelheit, dass er nicht einmal realisiert, dass er blind ist. Soweit Hendrickson. Ein anderer Kommentator ergänzt dazu passend, wohl ist der Verstand des Menschen noch in der Lage zu denken, aber bei all seinem Nachsinnen kommt immer dasselbe heraus, Eitelkeit, Boshaftigkeit und Auflehnung gegen Gott. Der Mensch interessiert sich zwar noch für die Wahrheit, aber sein Verstand ist so verdorben, dass er unfähig ist, die Wahrheit wirklich zu erkennen. Wenn er sich auf seinem Weg zur Wahrheitsfindung nicht voll und ganz auf das Wort Gottes verlässt, führt all sein Bemühen nur zu einer weiteren Form von Perversion. Das war von Eggleston. Paulus schreibt auch sehr deutlich, Epheser 4, Vers 17 bis 19, nun, dies sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit bzw. in Eitelkeit ihres Sinnes. Okay, er spricht hier von der Nichtigkeit und Eitelkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Übrigens hier, diese Unwissenheit ist nicht eine intellektuelle Unwissenheit, sondern eine Rebellion, wie er auch erklärt, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selber der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Okay? Er spricht sehr deutlich davon, was geschehen ist mit dem menschlichen Verstand. Viertens, der Wille des Menschen ist beeinflusst. Der Wille ist immer auf ein Ziel ausgerichtet. Aber seit dem Fall des Menschen ist Gott nicht mehr das Ziel des menschlichen Willens. Der Wille des Menschen wurde ein Knecht des Fleisches und schlussendlich ein Knecht des Teufels. Dass er das tun muss, Sklaven der Sünde, ist ein Knecht des Teufels zu sein. Johannes 8 sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Ich könnte noch eine ganze Menge dazu sagen, aber ich sehe schon, die Zeit läuft mir weg. Aber lass mich auf das Gewissen ansprechen. Was ist mit dem Gewissen des Menschen passiert? In Titus 1, Vers 15 heißt es, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Ihr Lieben, viele Leute handeln so gewissenlos und machen sich in der Tat nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen. Ihr Gewissen ist flach gebügelt oder wie ein gebrandmarkt, heißt es, glaube ich, im Timotheusbrief. Sie haben keinerlei Skrupel. Bis was? Bis wir kommen mit den Ansprüchen Gottes und ihnen das Gesetz Gottes vor Augen malen und ihr Gewissen wird auf einmal wieder erweckt und sie haben keinerlei Abwehrmechanismus dagegen. Wenn wir die Wahrheiten Gottes bringen, wird auf einmal ihr Gewissen wieder aktiv, weil sie den Standard Gottes hören. Aber ihr Gewissen ist befleckt. Hebräer 10, Vers 22 heißt es, so lasst uns nun hintreten mit wahrhaftigen Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt damit gereinigt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Ja, ich möchte euch ein Buch empfehlen von John MacArthur, der über das Gewissen ein sehr gutes Buch geschrieben hat, das mir wirklich auch sehr weitergeholfen hat, wie das Gewissen funktioniert, und einer meiner Lieblingsbücher geworden. Das Gewissen benutzt Gott, um die Menschen zu sich zu ziehen, um sie von Sünde zu überführen. Unglücklicherweise fehlt uns die Zeit, um alle Aspekte der Sündhaftigkeit des Menschen jetzt im Licht des Wortes Gottes zu betrachten. Aber eins steht fest, das Wort Gottes beurteilt den Menschen in den folgenden Bereichen. Die Neigung und die Gefühle des Menschen, das Fleisch des Menschen, die Sprache und das äußerliche Verhalten des Menschen, das logische Denken des Menschen, das Unterlassen des Menschen, das Gute zu tun. Lass mich ganz kurz darauf eingehen. Die Neigung und die Gefühle des Menschen. 2. Timotheus heißt es, Kapitel 3, Verse 2 bis 5a, die erste Hälfte dort. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Eben, wir haben so viele religiöse Leute, die wirklich durch das Ritual von Gottesdienst gehen, auch im Evangelikalismus, es ist tragisch mit anzusehen, die genau wissen, welche Worte gesprochen werden, aber die in der Tat die Kraft, die eigentliche Kraft, die in Gottes Geist und in seinem Wort liegt, verleugnen. Sie benutzen andere Methoden. Ein Beispiel ist die Gemeindewachstumsbewegung, wo es nur noch um Zahlen und Statistiken geht. Es geht nicht um die Verkündigung des Wortes Gottes. Ich war im Frühjahr auf der Konferenz, der Hirtenkonferenz in Los Angeles, und dort wurde gesagt, jede Bewegung, die Theologie und das Wort Gottes ausschließt und meint, den Schlüssel zu den Herzen der Menschen gefunden hat, muss zwangsläufig der neue Neoliberalismus sein. Ja? Jede Bewegung, die das von sich behauptet, dass sie den Schlüssel zum Herzen gefunden hat, ohne dabei das Wort Gottes zu benutzen, muss zwangsläufig zum neuen Liberalismus führen. Das ist der neue Neoliberalismus. nun das Fleisch des Menschen, ganz kurz, Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, und das sagt Paulus, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Auch die Sprache und das äußerliche Verhalten des Menschen. Sprüche 10, Vers 31 bis 32. Der Mund des Gerechten lässt Weisheit sprießen, aber die Zunge der Verkehrtheit wird abgeschnitten. Die Lippen des Gerechten sind bedacht auf Wohlgefälliges, der Mund der Gottlosen aber auf Verkehrtes. Und so sehen wir, wie die Sünde auf das gesamte Wesen auf des Menschen Einfluss hat, auf das logische Denken. Es geht darum, dass der natürliche Mensch die Dinge des Geistes ablehnt und von sich stößt. Dem natürlichen Menschen, sagt einmal James Boyer, dem natürlichen Menschen fehlen die Mittel, um geistliche Dinge erfassen zu können. Es ist wie ein Blinder in der Kunstgalerie oder wie ein Tauber in einer Oper. Es ist Tatsache, dass wir, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen und über geistliche Dinge sprechen, dass sie wirklich keinerlei Antenne haben dafür, dass sie nichts verstehen. Es sei denn was, dass der Geist Gottes an ihnen arbeitet, dass Gottes Geist, dass der Vater sie zieht. Jesus sagt es einmal in Johannes 6, Vers 44, es sei denn, der Vater zieht diese Menschen, so kann niemand zu mir kommen. Und ihr wisst, dass viele dieser der Jünger, die Jesus nachfolgten zu der Zeit, diese Lehre überhaupt nicht ertragen konnten. Was? Liegt das am Gott, dass ob jemand glauben kann? Natürlich. Es ist niemals, der Glaube ist niemals Menschenwerk. Es ist Gottes Gnade. Wir haben heute Morgen davon gehört. Es ist seine Gnade, dass wir hier heute sitzen und an ihn glauben können. Nicht, weil wir so toll waren oder sonst irgendwas. Und es ist sein Werk. Und das drückt er auch in Johannes 6 aus, gegenüber seinen Jüngern. Und deshalb heißt es dann später, Johannes 6, 66, viele seiner Jünger gingen von dem Tag nicht mehr mit ihm. Ja, sie wollten das nicht hören, das konnten sie nicht fassen. Das ist unmöglich. Ja, das hört sich ja nach Erwählung an. Das hört sich ja daran, dass, als wenn Gott das macht alles. Es ist eine Tatsache, dass Gott es macht. Nun, viele Leute glauben, wer schläft, der sündigt nicht. Aber auch dieser Satz ist eigentlich biblisch nicht haltbar. Sünde beinhaltet auch das Nichterfüllen des Willen Gottes. Der Jakobusbrief macht es uns deutlich in Jakobus 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Die Sündhaftigkeit des Menschen wird also auch dadurch offenbar, dass er Dinge, die richtig und gut sind, nicht tut. Kennt ihr solche Dinge? Oh, ich kenne zu viele Dinge, wo ich versagt habe, recht zu handeln. Alles, und ich meine wirklich alles, was das Wesen des Menschen betrifft, wurde durch die Sünde verdreht und auf den Kopf gestellt. John hat es gestern so deutlich gesagt, ich glaube, uns ist die Heiligkeit Gottes nicht bewusst, wie heilig Gott ist und gleichzeitig, wie verdorben wir wirklich sind. Der Mensch ist absolut, wir sprechen von der totalen Verderbtheit des Menschen. Die beste Zusammenfassung finden wir im Römer Kapitel 3. Ihr kennt diese Stelle, Römer 3 von Vers 10. Ich lese sie trotzdem nochmal von Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Ihr Lieben, ich hoffe, das habt ihr in eurem eigenen Leben erkannt. Und es ist eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass wir errettet werden, dass wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen. Nun, im Laufe meiner Jahre als Christ wird mir immer mehr die Tiefe meiner Sündhaftigkeit bewusst. Je mehr ich in das Wort Gottes hineinsteige, desto mehr merke ich, Mensch, du bist ein Dreckskerl, du bist ein sündiger Mensch. Ja? Und so sagt selbst Paulus, wer wird mich erlösen von diesem elenden Todesleib? Ihr kennt diesen Kampf aus Römer 7. Weil die Sünde das gesamte Wesen des Menschen beeinflusst, sprechen wir von dieser totalen Verdorbenheit des Menschen. Das heißt, dass die Sünde alles im Menschen durchdringt und zu jedem Menschen durchgedrungen ist. Kein Teil des Menschen wurde von der Sünde verschont, deshalb kann auch kein Mensch vor Gott bestehen. Ein Kommentator äußerte sich dazu folgendermaßen: Die völlige Verdorbenheit bedeutet aber nicht, dass jeder Mensch so total verdorben ist, wie er möglicherweise sein könnte. Ja, wir sind ja nicht alles Mörder im tatsächlichen Sinn oder Vergewaltiger. Auch nicht, dass jeder Mann sich in jeder Art von Sünde wälzt. Auch nicht, dass der Mensch gute Taten weder schätzen noch tun kann. Es bedeutet aber, dass die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist und sein ganzes Wesen beeinflusst, sodass der natürliche Mensch Gott nichts bringen kann, was von Wert ist. Was ist unsere Gerechtigkeit wert? Was haben wir gestern gehört? Jesaja 64. Sie ist so viel wert wie dreckige Lumpen. Das ist alles, was wir ihnen bringen können. Diese Auswirkung, diese Tatsache müssen wir wissen, wenn wir in das Gespräch, in die Verteidigung des Glaubens gehen. Wir müssen wissen, wen wir gegenüber haben. Die Auswirkung der totalen Verdorbenheit. Was ist die? Warum ist es so wichtig, wenn wir uns mit der Apologetik beschäftigen? Nun, einer unserer Professoren am Master Seminary hat einmal gesagt, jede größere Irrlehre hat irgendwo ein, jetzt kommt ein schwieriges Wort, hamartiologisches Problem. Das heißt, ein Problem mit der Sünde. Hamartiologie ist die Lehre von der Sünde. Deshalb hat jede Irrlehre irgendwo ein Problem im Verständnis der Sündhaftigkeit des Menschen. Ja? Wenn wir immer noch glauben, dass wir die Entscheidenden, dass wir letztendlich entscheiden, naja, ob ich jetzt Gott nachfolge oder nicht, und Gott nicht erkennt, dass es sein Werk in uns, dann glauben wir immer noch an die Unabhängigkeit des menschlichen Verstandes, dann glauben wir immer noch nicht an die Verderbtheit des Menschen, dann haben wir nicht erkannt, wer wir wirklich sind. Dann wissen wir eigentlich letztlich auch nicht, was Gnade ist. Wenn letztlich der Mensch darüber entscheidet, es ist Gott, es ist Gottes Erbarmen, er erbarmt sich über dem er will, wem er will. Der Mensch ist durch und durch verdorben und kann von sich aus nichts unternehmen, um Gott kennenzulernen oder sein Wohlgefallen zu verdienen. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht mehr im Bilde Gottes geschaffen ist, aber seine gottgegebenen Fähigkeiten sind pervertiert und werden bewusst oder unbewusst dazu eingesetzt, seine vermeintliche Unabhängigkeit und Göttlichkeit aufrechtzuerhalten. Gottes Gegenwart, sein Erlösungswerk und seine Sorge für den Menschen sind klar erkennbar, sowohl anhand der Schöpfung wie auch durch übernatürliche Offenbarung. Und trotzdem entscheidet sich der Mensch bewusst gegen Gott. Die vorsätzliche Ablehnung der gütigen Fürsorge Gottes ist einerseits das Resultat der sündigen Natur des Menschen und andererseits eine Folge seiner eigentlichen Sündhaftigkeit. Die zerstörerischen Auswirkungen der Sünde des Menschen können wir nicht genug betonen. Ich glaube, es wird in unserem Klima, im evangelikalen Kreisen, viel zu wenig darüber gesprochen, wer wir sind. Und nicht deutlich die Schrift ausgelegt wird, erkennen wir nicht, wie verdorben wir in der Tat sind. Der natürliche Mensch ist geistlich, und man braucht eigentlich nicht zu tot, nicht absolut tot, aber er ist absolut tot, ja. Einige glauben immer, der zappelt noch oder er ist krank und wir müssen geheilt werden. Aber wir sind geistlich tot. Und zu Toten, um jemanden wieder zum Tod, zum Leben bringen, braucht es eine externe Kraft. Die Toten, denen ich begegnet bin auf dem Alaska Highway oder wo immer das war, die konnten sich nicht selbst zum Leben erwecken. Es braucht einen mächtigen Gott. Und die Sünde wirkt sich auf sein gesamtes Wesen aus, weil er geistlich tot ist. Einen bereits kalten Körper, einen toten Körper zu evangelisieren, ist genauso unsinnig, wie wenn wir heute versuchen, einen physisch lebendigen Nicht-Christen vom Evangelium durch Argumente der Logik zu überzeugen. Und da wird es nachher interessant. Nochmals, eine Leiche zu evangelisieren, ist auch sehr unsinnig, wenn man das Wort Gottes benutzt dazu. Im biblischen Sinne evangelisiert, ist es richtig. Aber nicht mit wissenschaftlichen, logischen Argumenten. Und wir kommen darauf zu sprechen. Wir haben ja zwei Teile, denkt daran. Und die Zeit läuft mir fast davon, aber ich denke, wir kommen ganz gut zurecht hier. Römer 9, Vers 16 sagt, so liegt es nicht an was? An dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Wisst ihr, wenn wir heute hier sitzen, ist es fair, dass wir heute hier sitzen? Was haben wir heute Morgen gehört? Es ist Gnade, dass wir hier sitzen. Es ist eine unverdiente Gunst. Du und ich, wir gehören dahin, wo die ewige Verdammnis ist. Den ewigen Tod, das haben wir verdient. Aber Gott hat es getan. Nicht wir, nicht weil ich in meiner Evangelisation meine Hand gehoben habe und sage, ich habe eine Entscheidung, ich kann mich brüsten, auf dass ich nicht jemand rühme, sagt Epheserbrief Kapitel 2, sondern Gottes Geschenk ist es. Tatsache ist, dass wenn du deinen Dienst für Gott wirklich gemäß seinem Maßstab ausführen willst und dabei diese entscheidende Wahrheit vernachlässigst, du unweigerlich scheitern musst, wenn du das nicht begreifst. Jeremia schätzte die sündhafte Natur des Menschen richtig ein und stellte folgende Frage. Jeremia 13, Vers 23. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Er hat sehr wohl, sehr, sehr wohl verstanden, was die menschliche Natur war. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern? Kann er das von selbst? Vielleicht gibt es heute Mittel, operative Mittel, aber von selbst kann er das nicht. Kann ein Leopard seine Flecken ändern? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Genau wie es unmöglich ist, dass ein Schwarzer das kann oder ein Leopard das kann, so kann ein böser Mensch, so wie wir auf die Erde gekommen sind, nicht Gutes tun. Wenn ein Mensch geistlich lebendig wird und bereit ist, sich völlig Gott unterzuordnen, indem er ihm auch seine Glieder als Glieder der Gerechtigkeit zur Verfügung stellt, dann handelt es sich hierbei um ein Wunder, das viel größer ist, als wir es in dem oben genannten Vers von Jeremia antreffen. Ein Schwarzer, der seine Haut ändert, oder ein Leopard, der seine Flecken ändert. Ein Wunder von solchem Ausmaß ist nur durch die Gnade Gottes möglich. Ihr Lieben, deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Charismatiker oftmals ihre Zeichen und Wunder so betonen. Das ist nicht das größte Wunder. Das größte Wunder ist die Veränderung des menschlichen Herzens. Ich meine, selbst wenn das passieren sollte, was sie behaupten, das passiert in ihren Kreisen. Das größte, allergrößte Wunder ist die Veränderung des korrupten menschlichen Herzens. Das kann kein Mensch, das kann nur Gott. Für die Wunder, die scheinbaren oder die Wunder, die tatsächlich dort in diesen Kreisen stattfinden wollen, können durch mancherlei Weise erklärt werden und produziert werden. Wir auf uns selbst gestellt sind nicht in der Lage, einem Tauben das Gehör zu verleihen oder einem Blinden das Augenlicht oder einem Toten Leben zu schenken. Deshalb versuchen wir es auch gar nicht. Stattdessen müssen wir auf Gott und seine Kraft und seinen Wirken vertrauen. 2. Korinther 10. Ihr erinnert euch, was er gesagt hat. Paulus hat gesagt, er kam nicht mit Mitteln, mit Waffen unseres Fleisches, sondern Waffen unseres Kampfes sind mächtig zur Zerstörung von Festungen. Damit meint er, dass er mit der Wahrheit kommt, dass er mit dem Wort Gottes kommt. Epheser 6, Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheide von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Die Bibel lehrt, dass uns nur eine einzige geistliche Waffe zur Verfügung steht und das ist das Wort Gottes. Es ist nicht unser Intellekt, es ist nicht unsere Argumentation, unsere eigene Argumentation und auch nicht unsere Überzeugungskraft. Es ist schlicht und einfach dieses Buch. Entgegen der weit verbreiteten Meinung nochmals ist der durch die Sünde verdunkelte Verstand ein Sklave ganz bestimmt der Voraussetzung. Das Versagen, die Lehre der Schrift in Bezug auf diese wichtige Wahrheit zu akzeptieren, bildet die Grundlage, sagt jemand, für die historische Impotenz der christlichen Apologetik und des evangelikalen Zeugnisses. Ich sage es nochmal, Jim Halsey hat das gesagt. Da sagt er, das Versagen, die Lehre der Schrift in Bezug auf diese wichtige Wahrheit zu akzeptieren, bildet die Grundlage für die historische Impotenz der christlichen Apologetik und des evangelikalen Zeugnisses. Ihr Lieben, lange Zeit und an vielen Orten wird nicht richtig das Evangelium verteidigt oder evangelisiert, weil man davon ausgeht, dass der Mensch auf neutralem Grund steht und epistemologisch, das heißt erkenntnismäßig neutral ist und dass wir durch irgendwelche rationalen oder irgendwelchen Argumente und sagen, ja, guck dir doch an, da liegt die Arche auf dem, das muss doch Gott geben. Wisst ihr was? Das macht für den Ungläubigen überhaupt nichts, dass da eine Arche liegt. Es macht ihm auch nichts aus, wenn jemand von den Toten aufersteht und zurückkommen würde und sagen würde, hey, das gibt eine Hölle. Die Leute würden irgendeine Ausrede finden. Das hat Jesus selbst gesagt in Lukas 16. Ja? Wir müssen die Wahrheiten Gottes benutzen. Lass uns nun zu den Grundzügen biblischer Apologetik zurückkehren. Das war ein bisschen längere Einführung, damit wir verstehen, wie der Mensch eigentlich ist, wie sein Verstand von der Sünde beeinflusst ist. Und ich sehe, wir haben noch einen Punkt, den wir hier behandeln können. Der Mensch ist hinsichtlich seiner Erkenntnis nicht neutral. Ich habe es gerade angedeutet. Die Probleme, Fakten können nicht für sich selbst sprechen. Matthäus 28, Vers 17. Menschen, die sich haben den auferstandenen Herrn gesehen. Sie haben Jesus gesehen. Ich meine, was konnte Jesus noch tun? Sie haben ihn gesehen nach der Auferstehung, aber sie glaubten nicht an den Auferstandenen. Sie sahen Wunder vor ihren Augen. Jesus sagt zu dem Lahmen, erstmal sagt er ihm, seine Sünden sind dir vergeben und da, auf das ihr wisst, dass der Menschensohn die Macht hat, sagt er, nimm dein Bett, steh auf, geh nach Hause. Wenn Zeichen irgendeinen Einfluss hätten auf unser Glaubensleben, dann hätte doch da an diesem Zeitpunkt das menschliche Herz überführt werden müssen. Aber nein, jetzt kommen sie, es ist Sabbat, du darfst es nicht, das könnt ihr nicht machen. Zeichen und Wunder tun überhaupt nicht zur menschlichen Erlösung. Das Wort Gottes ist es, was den Menschen verändert. Das wissen wir aus dem Jakobusbrief, das übrigens auch sehr unterstreicht sehr deutlich, Jakobus 1. Ihr kennt diese Verse, ich weiß es, aber ich möchte sie trotzdem wiederholen. Das sind wirklich einprägsame Verse. Nach seinem Willen, sagt Jakobus, hat er uns gezeugt. Wie? Durch das Wort der Wahrheit. Wir sind gezeugt, wir sind wiedergeboren durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Durch wessen Willen? Durch unseren Willen? Es ist durch Gottes Willen sind wir gezeugt worden. Und auch Petrus macht es klar in 1. Petrus Kapitel 1, dass wir wiedergeboren sind, 1 Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, also physischem vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Lukas 16 ist diese Geschichte von dem reichen Mann und Lazarus. Und sie ist uns sehr wohl bekannt. Der reiche Mann kommt in den Hades, getrennt von Abrahams Schoß wird hier gebraucht, in dem sich Lazarus befindet. Und er sagt, Mensch, warne doch meine Brüder. Schickt jemand, dass meine Brüder gewarnt werden. Was ist die Antwort? Sie haben Mose und die Propheten. Was zu der Zeit was ausmacht? Das Alte Testament. Sie haben die Schriften. Wenn sie ihnen nicht glauben, würden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Es ist das Wort Gottes. Viele waren Zeugen der Zeichen und Wunder, die unser Herr vollbrachte. Trotzdem glaubten sie nicht. Warum? Warum reagierten die einen und die anderen nicht? Warum war das so? Eine Antwort darauf? Einige haben dem Wort Gottes geglaubt. Eins der ersten Begebenheiten in Johannesevangelium Kapitel 2 sehen wir, dass viele an Jesus glaubten, als er Zeichen und Wunder tat, bei dem Passafest, als er das erste Mal nach Jerusalem geht. Und viele glaubten ihn, aber er vertraute sich ihnen nicht an, weil er ihre Herzen kannte. Er kannte ihre Herzen und sie glaubten, sie hatten einen nicht rettenden Glauben. Sie glaubten aufgrund seiner Werke, aber seine Werke waren da zu bestätigen, dass er der Messias war und nicht Menschen zum Glauben zu führen, dass er nur zu zeigen, dass er der Messias war. Johannes 3, 7 und 8 heißt es, wunder dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen will, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus und jetzt kann erstmal diese Aussage überhaupt nicht fassen. Obwohl er ein Lehrer Israels war, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Einmal sind wir geboren aus physisch. Wir sind physisch geboren, aber wir müssen geistlich geboren werden. So wie wir geistlich tot sind, so müssen wir geistlich geboren werden. Und das bewirkt der Geist Gottes. Der Wind weht, wo er will. Ja? Wo Gott es bestimmt, gibt es Erweckung. Wo Gott es bestimmt, kommt jemand zum Glauben. Und er tut es so, dass er uns benutzt als seine Werkzeuge, indem wir das Wort Gottes verkündigen. Unserer theologischen Auffassung entsprechend ist es dem Ungläubigen unmöglich zu erkennen und ihn zu verstehen. Warum? Weil diese geistlich tot sind. Eine auf Beweisen beruhende Apologetik misst dem Ungläubigen zu hohe Fähigkeiten ein. Wenn wir anfangen und sagen, ja, überleg doch mal, das kann doch alles gar nicht wahr sein, mit der Evolution, dass ihr sagt, wir haben mit Chemikern gesprochen und die Chemiker haben gesagt, es ist unmöglich, dass aus CH4 und was Aminosäuren und was weiß ich nicht, ich bin kein Chemiker, ja, aber das ist unmöglich. Ihr könnt ihnen alle menschlichen Beweise auf den Tisch legen. Das menschliche Herz wird dadurch nicht berührt. Diese Wahrheiten zählen für ihn nicht. Sie müssen zunächst auf die Anklagebank Gottes gesetzt werden. Sie müssen hören, du bist schuldig vor Gott. Du musst umkehren von deinem schuldigen Weg. Wir sprechen von Leuten, die solche Art und Apologetik, und wir sind oft inkonsequent, dass wir selbst da hineinrutschen und meinen, wir müssen denen durch irgendwelche Beweise und Beeindruckung, und ich habe früher immer angegeben damit, dass ich James Irwin kannte von Wort des Lebens. Ich habe damals Zivildienst dort gemacht und konnte ganz gut mit ihm auskommen. Habe ich ihm angegeben, dass ich auch so einen intellektuellen Astronauten kannte, der auf dem Mond war, und habe gedacht, ja, die Leute müssen doch unheimlich beeindruckt sein, dass auch so ein Mensch an Gott glaubt. Wisst ihr was? Das tut überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Die Kraft, das menschliche Herz zu verändern, liegt bei Gott in den geistlichen Mitteln, die er uns gegeben hat, in dem Schwert des Geistes. Solche Leute, die mit Beweisen, auf einer Beweisen beruhenden Apologetik arbeiten, nennt man Evidentialisten. Jemand, der seine Erkenntnis auf der Erfahrung und Beobachtung herausgewinnen will. Er gewährt dem Ungläubigen, wie ein Ungläubiger zu denken, autonom, während er doch gleichzeitig von ihm erwartet, dass er seinen Unglauben, seine Autonomie aufgeben soll. Das ist eine absolute theologische Unmöglichkeit. Der Ungläubige wird seinen Verstand immer so einsetzen, dass der Inhalt der Schrift auf einen Naturalismus reduziert wird. Ja, er wird alles, Naturalismus ist übrigens, er kann alles aus der Natur erklärt werden, und die Natur ist allein und in sich selbst erklärbar. Ja, wenn ich sage, Jesus ist übers Wasser gegangen, dann werden sie irgendwelche, da war eine Trockenheit oder da waren ein paar Stege, wo er dann ein bisschen verdecktes Wasser, die Stege überdeckten das Wasser ein bisschen, oder irgendwelche naturalistischen Erklärungen werden kommen. Warum? Weil er in Rebellion gegen Gott lebt. Der Verstand des Ungläubigen funktioniert zwar, haben wir gesagt, das Einzige, was er aber hervorbringen vermag, ist Nichtigkeit, Bosheit, und er lehnt sich auch immer gegen Gott auf. Und da gibt es keine Ausnahme. Jetzt ist es 5 Uhr, aber lass mich noch eins abschlussmäßig sagen hier. Wir haben ein wunderbares Werkzeug bekommen von unserem Herrn Jesus Christus, und für diejenigen, die morgen noch dabei sein werden, werden wir da auch noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, wie wir das machen. Aber das Wort Gottes ist das Mittel schlechthin, die Wahrheit, die wir in die Lüge hineinbringen, die Menschen überführen und immer wieder darauf zurückkommen, dass Gott gesagt habe. Und wir sind deshalb eine präsumptionale, eine prämissenorientierte Apologetik, weil unsere Prämisse ist, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Okay? Wir setzen voraus, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Wenn wir das Wort Gottes nicht haben, können wir nach Hause gehen. Dann können wir einpacken, dann können wir Schluss machen, dann wissen wir nichts. Deshalb, was wird wohl immer wieder angegriffen? In der liberalen Theologie oder von den Menschen? Was wird wohl immer wieder angegriffen? Unser Fundament. Immer wieder das Wort Gottes wird angegriffen. Aber das ist unsere Prämisse. Wenn wir in ein Gespräch mit einem Ungläubigen sagen, geben wir offen und ehrlich zu und sagen, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und er wird es angreifen und wir werden trotzdem zurück sagen, Gott hat gesagt. Und das nennt man, das ist ein Zirkelschluss eigentlich in der Argumentation und eigentlich nicht zulässig. Aber weil das Wort Gottes höchste Autorität ist, ist es zulässig. Es gibt nichts Höheres. Das Wort Gottes lässt sich nicht beweisen durch einen externen Faktor. Und deshalb ist das unsere Prämisse. Wir müssen immer wieder zurück zum Wort kommen. Lasst euch nie wegziehen vom Wort Gottes in irgendwelche Irrwege, sondern kommt zurück zum Wort Gottes. Das ist unsere wahre Kraft.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.